beginnen mit dem Segensgebet. Der Segen des Vaters, die Liebe des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes, der mütterliche Schutz der Himmelskönigin, die Macht des Heiligen Josef, der Beistand der Heiligen Engel und die Fürbitte der Heiligen sei mit uns und begleite uns überall und alle Zeit. Amen. Wir sind heute hierher gekommen, um Jesus zu bitten, um Heilung, um Segen für uns, für unsere Familien. So wie ich es am Anfang schon so bildlich dargestellt habe, können wir uns so vorstellen, der Himmel ist zu, mit Wolken bedeckt und jetzt liegt es an uns, diesen Himmel aufzureißen. Wenigstens ein kleines Stücklein aufzureißen, damit die Sonne durchstrahlen kann, dass wir uns freuen können an der Sonne, an ihrer Wärme, an ihren Strahlen. Und so ähnlich können wir es uns vorstellen, ist es mit der Heilung unserer Seelen, auch unserer Körper, mit der Heilung unserer Familien. Die Sonne ist da, aber leider sind auch die Wolken da. Und wir wissen, dass dieses Loch zum Himmel, dieses Loch zum Segen Gottes, vielleicht das Loch ist ein bisschen schlechtes Wort, aber dieser Durchgang zum diesen Segen ist diese heilige Hostie, ist Jesus selbst. Wir dürfen heute Jesus bitten, reiß du doch diese Wolken weg, reiß du den Himmel auf, komm du ganz fest in mein Leben hinein. Du bist ja der Herr, du bist ja der Heiland, du bist der Erlöser, du kannst, ja du willst mich heil machen, weil du liebst mich. Du bist gekommen, um mich zum Erlösen, um mich zum Heilen, um mich zum Segnen, um mich zum Retten. Aber wenn ich vieles noch nicht verstehen kann, ja Jesus, deswegen bist du da. Das Schöne ist ja, so jemand gesagt hat, kein Religionsstifter ist für seine Religion gestorben, außer Jesus. Jesus ist der einzige Religionsstifter, der gestorben ist, der sein Leben hingegeben hat, damit wir das Leben haben können. Damit wir die Erlösung haben können, damit wir diesen Segen bekommen, nach dem wir so sehr verlangen. Aber ich glaube, der heilige Augustinus schon gesagt hat, er, Gott, der dich geschaffen hat ohne dich, will dich nicht erlösen ohne dich. Heißt, geschaffen hat Gott uns, ohne uns zu fragen, hat uns das Leben geschenkt. Wir leben, ob wir wollen oder nicht. Aber die Erlösung, die macht jetzt Gott abhängig von unserem Mittun, von unserem Wollen. Mit der Erlösung ist verbunden dieser Segen, die Heilung, das Glück. Ja, wir können sagen, wirklich ein glückliches Leben auf dieser Erde. Also, wir müssen mittun. Wir müssen was tun, wir müssen den Himmel aufreißen. Wir müssen irgendwas tun in unserem Leben. Es muss sich irgendwas ändern. Vor kurzem hat mein Zwillingsbruder bei einer Predigt eine Geschichte erzählt, die ich jetzt gerne wiederholen möchte, von einem Pfarrer, der eine Predigt gehalten hat, ganz normale Sonntagspredigt, und der dann plötzlich in Stocken gekommen ist während der Predigt. Und dann hat er sich an so eine Regel erinnert, die er mal gelernt hat, wenn du hängen bleibst während der Predigt, dann wiederhol noch einmal den letzten Satz. Weil dann kommt dir vielleicht der Faden wieder und du kannst weitermachen. So ging es um diesen Pfarrer also. Der letzte Satz, wie hieß der? Ach ja, es muss sich etwas ändern. Und so hat der Pfarrer diesen Satz wiederholt. Es muss sich etwas ändern. Pause, Stille, der Faden kommt nicht. Etwas intensiver, etwas stärker, wiederholt dieser Pfarrer diese Worte. Es muss sich etwas ändern. Stille, so wie jetzt gerade. es geht nicht weiter. Gut, in seiner Verzweiflung, alle guten Dinge sind ja drei, ich wiederhole es den Pfarrer noch ein drittes Mal, voller Verzweiflung, in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch etwas kommt, um ihn jetzt vor der Blamage zu retten. Es muss sich etwas ändern. Es kommt nichts. Stille. Was für eine Blamage für ihn. Gut, das macht man, wenn nichts mehr kommt, kommt halt das Amen. Und so, das zerknirscht, sagte dann der Pfarrer sein Amen. Dann am Ende der Heiligen Messe in der Sakristei, wo er sich umgekleidet hat, kam dann ein junger Mann in die Sakristei zu ihm und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich möchte mich heute bedanken für die Predigt. Der Pfarrer hat gleich gemacht, jetzt geht es um Spott und Hohn und hat gesagt, ja, ich weiß, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und dann sagte dieser junge Mann, nein, ich meine es ganz ernst. Dann hat er erzählt, er ist an diesem Sonntag so wie gewöhnlich nur gekommen, um seinen alten Vater zur Kirche zu fahren. Wollte dann eigentlich gleich wieder nach Hause, aber ist verhängt. Und weil er verhängt ist, hat er eben diese kurze, intensive Predigt gehört. Und diese Worte haben eingeschlagen bei ihm. Er hat gespürt, es geht ihn an. Diese Predigt ist vielleicht nur für ihn. Es muss sich etwas ändern. Ich könnte sagen, der Heilige Geist hat ihn so stark getroffen durch diese kurzen Worte. Auch, wie gesagt, auch durch dieses Versagen, vielleicht gewisse Versagen des Pfarrers, das Gott zugelassen hat. Aber es hat bewirkt, dass es diesen jungen Mann getroffen hat, dass es sein Leben geändert hat. Dass es nicht so weiterging wie bisher. Ich denke, die gleichen Worte berühren auch uns. Es muss sich etwas ändern. Weil deswegen sind wir hier gekommen. Es soll nicht so weitergehen wie bisher. Wir wollen mehr Segen haben. Wir wollen mehr Heilung haben. Wir wollen mehr Glück haben in unserem Leben. Wir wollen spüren, dass wir nicht nur dahin vegetieren müssen, in diesem Jammertal auf dieser Erde, sondern dass wir wirklich ein glückliches Leben haben, das uns immer wieder fehlt. Also es muss sich was ändern. Dann gibt es eine andere Feststellung, die wir auch immer so wieder so daher sagen. Sagen wir, heilig? Na, heilig bin ich noch nicht. Wir meinen jetzt mit der Heiligkeit nicht diese oder manche Statuen in der Kirche, die etwas schief zum Himmel hochschauen, die so ganz starr dastehen und sich nicht bewegen und kaum Kontakt haben mit dieser Erde oder oft manchmal etwas kitschig sind oder überholt oder sagen, naja, gut, vor 100 Jahren konnten die Menschen vielleicht mit diesem kitschigen Bild was anfangen. Heiligkeit ist ein verpöntes Wort, aber wir wissen, es geht nicht um Heiligkeit, die verpönt ist, sondern wenn wir von Heiligkeit sprechen, dann geht es darum, dass wir ganz und gar von der Liebe Gottes durchdrungen sind. Dass wir wirklich liebende Menschen sind. Dass wir Gott verbundene Menschen sind. Daneben, wenn wir sagen, ja, heilig bin ich noch nicht. Was fehlt dann an der Heiligkeit? Was fehlt an meiner Liebe? Was fehlt an meiner Beziehung zu Gott? Was soll sich ändern? Und da kommen wir zu diesem Wort, das wir alle sehr gut kennen, aber das uns nicht so gefällt, dieses Wort Sünde. Wie es jemand gesagt hat, es kommt von dem mittelhochdeutschen Wort Sinte und bedeutet eigentlich Trennung. Also können wir das Wort Sünde eigentlich ersetzen, mit dem wir oft heute nichts mehr anfangen können und können sagen, ja, wie sieht es aus mit den Trennungen in meinem Leben? Trennung vom Nächsten, Trennung von Gott. Diese furchtbaren Trennungen, die in mir da sind, die Trennungen von der Liebe. Können auch weitergehen. Ja, wie sieht's aus, wenn ich mich an diese Trennungen, also an diese Sünden gewöhnt habe? Wenn ich abhängig bin von diesen Trennungen, von diesen Sünden. Ja, wenn ich vielleicht sogar gebunden bin. Dann schließlich können wir dann auch feststellen, durch diese Trennungen sind wir getrennt vom heilenden Gnadenstrom Gottes. Also von diesem heilenden Gnadenstrom Gottes, der jetzt durch diese heilige Hostie, durch Jesus selbst zu uns zukommt. Wir sind irgendwie getrennt. Vielleicht sitzen wir auch vor dieser heiligen Hostie und sagen, ja schön, Jesus, die Menschen sagen, besonders manche Pfarrer oder viele Pfarrer oder alle Pfarrer, dass du da bist, dass du wirklich gegenwärtig bist in dieser kleinen heiligen Hostie, aber ich spüre nichts. Für mich ist wie wenn viele, viele Wolken davor sind. Ja gut, soll man es glauben, dann glaube ich es halt, aber für mich bedeutet es wenig oder gar nichts. Also, dass wir irgendwie ausgeschlossen sind, getrennt sind eben von diesem heilenden Gnadenstrom, der durch diese heilige Hostie, der durch Jesus, durch unseren Erlöser auf uns zufließen will. Also überlegen wir, was verhindert diesen heilenden Gnadenstrom Jesu? Warum kann er uns nicht berühren? Warum kann er mich nicht berühren? Warum kann er mich nicht heilen? Warum kann er mich nicht segnen? Warum kann er mich nicht glücklich machen? Aber dazu ist Jesus doch da. Dazu ist Jesus doch da, um mich zu berühren. Um mich zu heilen. Um mich zu segnen. Eine kleine Hilfe kann uns jetzt ein Satz sein, eine Meinung von Kirchenlehrern, der vielleicht zu Beginn etwas provozierend klingt, der auch manche Brüder, als ich ihn vorgelesen habe, der es ganz stutzig gemacht hat, aber der doch einen ganz tiefen Sinn hat und wo wir dann drauf kommen, was es eigentlich geht. Wie gesagt, das ist ja nicht irgendein Satz von irgendeinem Menschen, sondern von ganz großen Gelehrten, von Kirchenlehrern sogar, wie dem heiligen Augustinus, heiligen Basilius, heiligen Hieronymus und anderen Heiligen. Dieser provozierende Satz heißt so: Gott hat für jeden Menschen die Anzahl von Sünden festgelegt, die er verzeihen will. Da wir diese Zahl nicht kennen, muss jeder fürchten, dass wenn er diese Zahl überschreitet, von Gott verlassen wird und für immer verloren geht. Also sehr provozierend, sehr hart dieser Satz. Ich wiederhole noch einmal, ein bisschen anders ausgedrückt. Gott hat für jeden Menschen die Anzahl von Sünden festgelegt, die er verzeihen will. Da wir diese Zahl nicht kennen, muss jeder fürchten, dass er, wenn er diese Zahl überschreitet, von Gott verlassen wird und so krank ist, keinen Segen hat, ausgeschlossen ist vom Heilungsstrom Jesu. Sicher, wir sind stutzig, weil wir hören, was? Gott hat eine Zahl festgesetzt? Ist Gott nicht unendlich barmherzig? Heißt nicht Gott vergibt alles, jedem alles? Ich denke, die erste wichtige Klarstellung für diesen Satz ist, ja, selbstverständlich, wir haben es richtig gelernt, Gott ist unendlich barmherzig, hat unendlich großes Herz. Er vergibt uns wirklich alles, alles. Aber das gilt vor allem für die Menschen, die zu Beginn einer Bekehrung sind, die sich aufmachen, die Gott suchen, der aus der großen Gottesferne kommt, wo Jesus dann auch sagt zu diesen Menschen, und wären deine Sünden wie der Sand am Meer. Wie der Sand am Meer, können wir uns das vorstellen? So zahlreich? Sünden? So zahlreich wie der Sand am Meer? Und wären deine Sünden wie der Sand am Meer. Sie werden dir vergeben. Wenn du kommst und Gott um Vergebung bittest, besonders in der heiligen Beichte. Wunderschönes Beispiel für diese unendliche Barmherzigkeit Gottes haben wir in unserer eigenen Gemeinschaft bei den Brüdern Samaritern, bei einem Mitbruder, wir sagen können, ja, er war ein Verbrecher. 10 Jahre lang, war ganz fern von Gott. Ich wollte eigentlich, dass er heute sein Lebenszeugnis erzählt, aber er ist nach Częstochowa gefahren zur Nachtwache. Vielleicht ein anderes Mal. Er war ganz weit weg von Gott. Wirklich, hat gelebt wie ein Verbrecher. Und Gott hat ihn so angerührt mit seiner Gnade, dass er sich bekehrt hat. Und als er zur Beichte gekommen ist, hat der Pfarrer gesagt, ja, heute gebe ich dir noch keine Lossprechung, komm morgen wieder. Und dann kam er noch einmal und noch einmal. Dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt wieder komme zur Pfarrkirche, dann wird wohl wahrscheinlich schon das Polizeiauto vor der Kirche warten und mich mitnehmen. Und dann hat er sich gedacht, nein, ich habe mir vorgenommen, diesen Weg zu gehen mit Gott, also ich gehe. Und selbst wenn die Polizei mich mitnimmt, ich gehe diesen Weg mit Gott weiter. Polizeiauto stand nicht vor der Kirche. Und nach 2 oder 3 Mal hat dann der Pfarrer ihm die Lossprechung gegeben. Unter diesen vielen Sünden, die er begangen hat, waren zum Beispiel nur auch, was ich jetzt nennen kann, dass er die Kirchenfenster, öfters eingeschmissen hat mit Steinen oder sogar mit einem Lastwagen gegen das Kirchenportal gefahren ist, um es einzubrechen und so weiter. Also viele, viele Dinge, die nicht gut waren. Wie gesagt, Gottes Barmherzigkeit so groß eben, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, der uns die Sünden vergibt wie den Sand am Meer. Also, wie gesagt, dieser Satz, dass Gott eine Zahl festgesetzt hat, die uns vergeben wird, gilt sicher nicht für diese Menschen, die sich auf den Weg machen und Gott suchen. Dürfen wir weiter fragen, aber wen betrifft es dann? Wen betrifft dieser harte Satz? Dass es irgendwann aus sein kann, dass wir nicht spielen können mit der Barmherzigkeit Gottes. Ja, dieser Satz betrifft all diese Menschen, die im Glauben leben. Die im Glauben leben, aber nicht aufpassen. Die im Glauben leben und sich langsam, fast unmerkbar von Gott entfernen. Aber heute gedacht, ja, ein Beispiel ist Holland, ein Land, wo ich mitgekriegt habe, dass vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil ganz, ganz viele Priester gehabt hat, so viele Priester, dass sie auch sehr viele in die Missionen geschickt haben. Und plötzlich kam die totale Kehrtwende. Und plötzlich ist Holland ein Land geworden mit solcher Freizügigkeit und auch mit so leeren Kirchen, dass man auch jetzt dran gegangen ist, ich war vor ein paar Jahren in Holland, wo man dran geht, große, schöne Kirchen abzubrechen und da stattdessen besser irgendein Kaufhaus hinzustellen, weil die Kirchen gar nicht mehr notwendig sind, weil die Menschen scheinbar Gott nicht mehr brauchen. Also was ist das, dass bei gläubigen Menschen diese furchtbare Kehrtwende bewirkt? Oder denken wir an das einstmal christliche Abendland, an unser Europa, ein christliches Europa. Was ist passiert mit unserem Europa? Dass das Christentum plötzlich ausstirbt? Dass in unseren Ländern plötzlich die christliche Religion nicht mehr die Volksreligion ist? Dass immer mehr Abwendung von Gott stattfindet? Was ist da passiert? Oder ein anderes trauriges Beispiel, denke hier an einen Priester, Bert Hellinger, der ein Missionar gewesen ist in Afrika, der in eine Krise geraten ist, Und als er zurückkam nach Würzburg in sein Kloster, hat er sich nicht wiedergefunden. Und er ist dann weggegangen, hat sein Priesteramt aufgegeben. Wie gesagt, hier könnte man auch sagen, Krise, Schwäche, ja, Gott könnte mir noch helfen, zurückzufinden, aber es ging noch weiter. Er hat dann diesen Satz aufgestellt, diese Feststellung, der richtige Abfall vom Priestertum ist erst dann gegeben, wenn man vom Gott der Bibel abfällt. Das ging dann noch weiter, noch tiefer. Von ihm stammen dann auch diese esoterischen Familienaufstellungen, die weit bekannt sind, die viel Unheil anrichten. Ja eben, größte Unheil, das wir haben, auch im Lauf der Geschichte, meistens von Priestern, ehemaligen Priestern hergestellt. Gerade die Priester, die tausende Menschen zu Gott führen sollten, tausende Menschen zur Heilung führen sollten, zum Segen Gottes. Sie, wenn sie abfallen, sind in Gefahr, dass sie tausende Menschen mit sich hineinziehen in das Unglück, in die ewige Verzweiflung. Ja, also wir sehen, es gibt etwas, das eine Kehrtwende in unserem Leben bewirken kann. Ich habe einen Satz gelesen, Jesus steht an der Tür und klopft an. Leider können wir sagen, der Böse, der Versucher, steht auch an der Türe und klopft an. Unsere wichtige Entscheidung ist jetzt, wem öffne ich die Türe? Öffne ich sie Jesus, öffne ich sie heute Jesus ganz, ganz, ganz weit, damit er eintreten kann, um mich zu heilen, mich glücklich zu machen? Oder öffne ich sie dem Bösen, wenn ich meine, ja, hier warte das große Glück und merke nicht, dass es nur eine Fata Morgana ist und ende dann wirklich in der Gottesferne. So, wie gesagt, hier ist diese Frage, um was geht es dann jetzt hier eigentlich? Wo müssen wir aufpassen? Auch hier helfen uns die Heiligen und sagen, es geht hier nicht um die Schwächen, die wir unfreiwillig begehen. Wir merken es immer wieder, auch wenn wir zur Beichte gehen, wie oft beichten wir, ja, ich war zerstreut beim Beten, ich war unandächtig beim Beten oder ich bin vielleicht eingeschlafen beim Beten. Gerade diese Zerstreutheit ist so eine Schwäche, eine unfreiwillige Schwäche. Wer von uns fängt nicht an zum Beten mit dem festen Vorsatz, will jetzt ganz andächtig beten und schon nach ein paar Minuten ist er wohl ganz anders. Oder vor kurzem bei unserem Kurs in Krakau hat ein Priester gesagt, ja, mir ist es diese Woche nicht gelungen, bei der Anbetung dabei zu sein, bin regelmäßig eingeschlafen. Er hat sicher den guten Vorsatz gehabt, aber es sind diese unfreiwilligen Schwächen, die wir alle kennen, die sogar die heilige Theresia vom Kinde Jesu gehabt hat, die auch darunter gelitten hat, dass gerade beim Gebet sie eingeschlafen ist. Oder denken wir an das Fasten oder wenn wir mit Süßigkeiten etwas Abstand nehmen wollen in der Fastenzeit oder in der Adventszeit. Es gelingt uns nur bis zu einem gewissen Punkt und dann sind wir wieder beim Alten. Irgendwann ist doch die Schwäche so stark geworden, vielleicht auch der Magnesiummangel, den wir haben, dass wir dann doch zur Schokolade gegriffen haben. Ja, wir sind schwach geworden. Es geht nicht um diese Schwächen, die wir alle haben, die wir unfreiwillig begehen, unter denen wir leiden und die gut sind für uns, um demütig zu werden. Wir sagen, ja Herr Gott, schau, wir brauchen dich. Ich schaff's nicht mal andächtig zu beten. Ich schaff's nicht einmal auf Süßigkeiten, auf Schokolade zu verzichten. Ich schaff das nicht. Jesus, siehst, wie arm ich bin. Ich brauch dich. Schön, dass du da bist. Ich weiß es von mir selber. Wenn ich mir vornehme, heute ist Freitag, heute faste ich mal. Wenn es nur bei meinem guten Vorsatz bleibt, dann dauert es oft nicht lange, bis ich schwach werde. Wenn ich aber dran denke, gerade in der Früh bei der Heiligen Messe und Jesus sagt, Jesus, du musst mir helfen. Jesus, gib du mir heute bitte die Gnade des Fastens. Dann klappt's. Dann weiß ich am Abend, dass ich sagen kann, Jesus, danke, es war ja deine Hilfe, dass ich es geschafft habe, dass ich fasten durfte. Wie gesagt, es geht nicht um diese unfreiwilligen Schwächen, die wir alle haben, oder denken wir an die Gefühlsaufwallungen, die uns begleiten, dann plötzlich zornig oder ärgerlich werden. Bei diesem Kurs, den ich jetzt in Krakau gehabt habe, ist es betont worden, was auch im Katechismus steht. Gefühle sind moralisch neutral. Also wenn in mir plötzlich der Ärger aufsteigt, es ist noch keine Sünde. Die Frage ist, was mache ich mit diesem Ärger? Wenn ich dann in diesen Ärger gehe und was Böses tue, dann wird es böse, dann wird es eine Sünde. Solange es nur Gefühlsaufwallungen sind, wie Ärger, wie Traurigkeit, wie andere Dinge. Und wie gesagt, es ist diese Schwäche, unter der ich leide, mit der ich momentan nicht zurechtkomme, die ich auch wieder nur Jesus abgeben kann und sagen kann, Jesus, schau, ich bin traurig, ich habe Angst, ich bin zornig. Jesus, ich schaff's nicht, ich brauche dich, hilf du mir. Ich sage gerade, diese unfreiwilligen Schwächen helfen uns, noch mehr zu Jesus zu kommen, noch mehr Jesus um Hilfe zu bitten. Also auch hier, wie gesagt, die Schwächen, das ist nicht das Problem in unserem Leben. Das ist nicht das Problem, dass ich sage, okay, deswegen fallen jetzt alle vom Glauben ab. Nein, keine Sorge, keine Angst. Die Schwächen führen uns sogar noch mehr zu Jesus. Um was geht's also? Was ist dieser Todfeind unserer Seele? Was ist so gefährlich? Hochinteressant, was die Heiligen sagen. Es geht, gut aufgepasst, um die bewussten, lässlichen Sünden. Und diese Sünde, lässlich, wie gesagt, lässlich, die ich lassen könnte, wo ich auch die Kraft hätte, zu sagen, nein, mache ich nicht. Oder vielleicht ist es noch gar keine Sünde, sondern nur irgendwas, was nicht so ganz in Ordnung ist. Es ist ganz winzig, ganz klein, fast unscheinbar, eine Kleinigkeit. Hier beginnt das Problem. Ich könnte es lassen, aber ich lasse es nicht. Vielleicht denke ich mir, ah ja, ich gehe dann sowieso in der Woche, den Monat wieder zum Beichten, dann beichte ich es halt, kein Problem. Oder ich denke mir, ja, ich habe das vielleicht im Katechismus gelernt, wenn ich gute Werke tue, werden mir viele, viele lässliche Sünden vergeben. Jeder Mensch begeht ja tausende lässliche Sünden in seinem Leben. Also überhaupt kein Problem. Eine lässliche Sünde mehr oder weniger. So eine ganz winzige Kleinigkeit. Die lässliche Sünde. Wie gesagt, die Trennung von Gott, die Trennung von Mitmenschen, die ich lassen könnte. Das ist das Gefährliche. Und hier muss ich unbedingt aufpassen. Diese lässliche, kleine Sünden, die ich bewusst und mit offenen Augen begehe. Sie wäre vermeidbar mit Gottes Hilfe, aber ich vermeide es nicht. Und so sagt die große heilige Theresia von Avila, Gott würde es gefallen, wenn wir Angst hätten, nicht vor dem Teufel, sondern vor jeder lässlichen Sünde, die größeren Schaden anrichten kann, wie alle Teufel der Hölle. Zusammen das Wort. Wir haben oft Angst vor dem Teufel. Brauchen wir keine Angst haben. Jesus hat den Bösen besiegt, hat den Satan am Kreuz besiegt. Der Böse ist eigentlich schon besiegt. Wenn wir ganz mit Jesus sind, ganz in seinem Schutz, ganz geborgen mit ihm, dann hat der Böse keine Macht über uns. Dann brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Bösen. Aber der viel größere Feind ist diese lässliche Sünde, die eben mit offenen Augen und bewusst begehen. Das Problem gerade bei dieser lässlichen Sünde ist, es bleibt nicht bei dieser kleinen Kleinigkeit. An diese Kleinigkeit kommt die andere Kleinigkeit, dann die nächste Kleinigkeit, dann die nächste, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis dann plötzlich die Bindung da ist, die Abhängigkeit, die Sucht, dass ich nicht mehr loskomme. So bildlich gesehen, sagt Heiliger Alfons, können wir das vergleichen, dass der Böse am Anfang sagt, ich will doch den Menschen gar nicht, ich will nur ein kleines Härchen von ihm. Und hier auf dem Kopf sind viele Haare, ich weiß nicht wie viele, habe es noch nie gezählt. Ich weiß nicht, ob es 1000 sind oder mehr wie 1000, keine Ahnung. Können wir mal ausprobieren, zum Zählen, wie viele Haare jeder auf dem Kopf hat. Ja gut, so viele Härchen auf dem Kopf, ein Härchen. Kein Problem, eins kann ich doch dem Bösen geben. Also eine Kleinigkeit, die nicht ganz so in Ordnung ist, zack, bitteschön. Aber bei diesem Härchen bleibt es nicht. Dann das zweite Härchen, das dritte, das vierte, das zehnte, das hundertste. Aus diesem Härchen wird schon ein richtiger Stickerstrang und immer mehr und dann hat der Böse uns ganz. Oder ein anderer Vergleich, zuerst zieht der Böse mich an einem Faden, dann an einer Schnur, die der mich bindet, dann mit einer Kette, dann mit einer Eisenkette und dann bin ich gebunden. Bin in der Macht des Bösen, bin getrennt von Gott, hab keine Freude mehr, keinen Frieden, keinen Segen. Und vielleicht kommt dann noch der Böse und sagt, ja, der da ist schuldig, der da. Er, Gott, er ist schuldig für dein Elend. Er hat dich da hineingestoßen. Er ist schuldig, dass es dir schlecht geht, dass du krank bist, dass alles schief geht in deinem Leben. Er ist schuldig, ja. Beschimpfe ihn nur, hasse ihn, diesen Gott. So weit kommt es, man hört es immer wieder. Wie die Menschen durch diese Kleinigkeit immer mehr in diese Abhängigkeiten hineingeraten, immer mehr in die Gottesferne kommen, immer mehr in die Leiden, die Abhängigkeiten und die Süchte und Gott beschimpfen und Gott anklagen. So die verlässliche Sünde ist eben so gefährlich, weil das Verlangen nach dem Guten dabei verloren geht und damit die Wurzeln des geistigen Lebens mit Gott. Die Wurzeln, wir wissen, die Wurzeln sind wichtig. Wenn der Baum nicht seine Wurzeln ausstreckt zum Wasser, dann verdorrt er. Wenn wir unsere geistigen Wurzeln nicht ausstrecken zu Gott, zu Jesus, dann verdorrt unser Lebensbaum, dann verdorrt unsere Seele. Und verdorrt unser Verlangen nach dem Guten. Weiter, die lässliche, bewusste, freiwillige Sünde bewirkt, dass mein Wille schwächer wird. Ich will immer weniger, immer weniger. Und was passiert dann? Das göttliche Licht mit seiner Hilfe und seinem Schutz bleibt aus. Ich wiederhole es nochmal. Das göttliche Licht mit seiner Hilfe, mit seinem Schutz bleibt plötzlich aus. Ich bin alleine. Dann beginnt das große Elend. Und dann das Weitere, das Gewissen wird belastet. Und dann das Allerschlimmste, das wir dann immer wieder merken, durch die Wiederholungssünden, die dann kommen, bekommt der Böse, bekommt der Satan Rechte über uns. Er wird ja genannt in der Heiligen Schrift als der große Ankläger, der gekommen ist, um uns anzuklagen. Der dann irgendwann sagt, Herrgott, schön und gut, du bist zwar der Herr, aber diese Person, dieser Mensch gehört mir. Wir sehen es in dem Bild Narnia, wo dieser kleine Junge sich dieser bösen Schneekönigin hingibt. Es hat angefangen mit einer Kleinigkeit, mit einem Stück Mehlspeise, Kuchen, die er angenommen hat von dieser bösen Königin. Und es hat gereicht, um in die Abhängigkeit hineinzukommen, in den Machtbereich dieser bösen Schneekönigin hineinzukommen. Und dann eben wäre aus eigener Kraft nicht mehr rausgekommen. Nur weil andere für ihn eingetreten sind, seine Freunde, weil der Löwe sich dann geopfert hat, dieser Löwenkönig, ist er befreit worden von dieser Abhängigkeit. Und so können wir uns das dann vorstellen, durch diese Wiederholungssünden, durch diese Abhängigkeit bekommt der Böse Rechte über uns Und er sagt, diese Person gehört mir. Und dann ist es Jesus, der dann eintritt für uns und sagt, stopp, ich gebe mein Leben für sein Leben. Gib ihn mir her. Aber wie gesagt, am Anfang, das geht nicht ohne unser Mittun, ist ganz wichtig, dass wir sagen, ja Jesus, ich will es. Ich will diese Sühne annehmen, die du uns schenken willst, die du unseren Familien schenken willst. Das wir dann ganz besonders jetzt auch bei der Heiligen Messe tun wollen, wo wir die Sühne Jesu aufopfern wollen, das heilige Messopfer für unsere Vorfahren, die sich in diesen Teufelkreis hineingelassen haben, die abhängig geworden sind, irgendwie, irgendwo vom Bösen, dass sie frei werden, dass sie in der Ewigkeit frei werden aus dem Fegfeuer, wo sie vielleicht noch gebunden sind, dass unsere Familien frei werden und sich nicht ewig die gleichen Teufelskreise sich wiederholen, nicht ewig immer wieder die gleichen Muster sind in unseren Familien mit diesen großen, schlimmen Auswirkungen, wo man merkt ständig von Generation zu Generation Selbstmord, 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 Selbstmord oder Abtreibung, Abtreibung, Abtreibung oder Ehebruch, Ehebruch oder Mord, Mord, Mord. Interessanterweise, dass diese gleichen Sachen sich ständig wiederholen, dass da wirklich eine gewisse Macht des Bösen da ist, wo wir Jesus bitten wollen, durchtrenne du diesen Teufelskreis. Schenk du uns den Segen. Hilf uns, dass unsere Familie ganz, ganz neu anfangen kann. Singen wir jetzt ein Lied. Danach will ich noch auf drei Beispiele eingehen, wie solche Abhängigkeiten geschehen können, gerade durch diese Kleinigkeiten, wo wir nicht aufgepasst haben oder nicht aufpassen.
Nummer 207.
Wir wollen diesen Heilungsstrom Jesu erfahren in unserem Leben. Wir wollen, dass er uns ganz und gar berührt mit seinem Segen, mit seinem Glück, mit seiner Kraft, mit seinem Licht. wissen aber, dass dies nicht geschieht ohne unser Mittun. Der heilige Augustinus eben gesagt hat, der, der dich geschaffen hat, ohne dein Wollen, ohne dein Zutun, erlöst dich, heiligt, rettet, segnet dich nicht ohne dein Mittun. Also, wir sind eingeladen, mit zum Tun, uns ganz und gar weit zum Öffnen, damit Jesus uns wirklich berühren kann. Worauf müssen wir also achten, damit es geschieht? Aufpassen, dass wir uns nicht trennen von Gott durch die Sünde, indem wir die Beziehung zu Jesus plötzlich sein lassen, indem wir auch uns trennen der Lieblosigkeit zu unserem Nächsten. Wir müssen Acht geben, aufpassen auf diese Kleinigkeiten des Alltags, auf diese lässlichen Sünden, diese lässlichen Trennungen von Gott und von unserem Nächsten, die wir bewusst, freiwillig, mit offenen Augen begehen. Da, wo wir noch Stopp sagen können, nein, mache ich nicht mit. Ach, von wegen, ich mache doch mit. Wie gesagt, wir entschuldigen uns ganz, ganz schnell, da sind wir wie kleine Kinder. Ach, eine Kleinigkeit, was willst du denn? Wundern uns noch, dass Papa oder Mama mir jetzt eins hinten drauf geklopft haben, das verstehe ich wirklich nicht. Also unsere Eltern, die spinnen wirklich ein bisschen, denken wir vielleicht als kleine Kinder, was die eigentlich wollen. Das war nur eine Kleinigkeit. Ich habe da meinem Geschwisterchen wirklich nur ein bisschen gekratzt und schon gleich kriege ich ein kleines hinten drauf. So große Strafen ist so eine Kleinigkeit. Kleinigkeit. Und wenn die Eltern nicht reagieren, dann wird es größer, größer, und schlage ich dann auch mein Geschwisterchen. Ja, und dann wird es halt noch schlimmer. Nein, die Eltern reagieren bei diesen Kleinigkeiten. Und genauso reagiert Gott bei diesen Kleinigkeiten. Dass er uns wirklich dieses Warnschild, dieses Stoppschild zeigt, pass auf, pass auf. Pass auf, wenn du nicht aufpasst, dann wirst du immer mehr abhängig. Dann kommst du immer mehr in die Ferne. In die Ferne vom Glück, in die Ferne vom Segen, in die Ferne von der Heilung. Ich möchte jetzt hier nur die drei Kapitalsünden herausgreifen. Die Hauptsünden, auf die die Todesstrafe im Alten Testament stand, so ganz, ganz streng bestraft worden sind. Glaubensabfall, Götzendienst, Mord und Ehebruch. Wirklich ganz große Sünden. Wenn man diese Sünden hört, sagt man, nein, nein, also mir kann sowas sicher nicht passieren. Ich? Vom Glauben abfallen? Ja, dieser Bert Hellinger, gut, weiß nicht, was in Afrika passiert ist. Keine Ahnung, aber mir? Ich? Vom Priesteramt abfallen? Na, mir kann es doch nicht passieren. Oder ich jemand umbringen? Na, das kann wirklich nicht passieren. Oder die Ehe brechen noch dazu? Na, wirklich nicht. Und so hören wir es oft, mit den Leuten redet, die ewig lang schon nicht mehr bei der Beichte war. Ja, ich bin noch ein guter Mensch. Ich habe nicht die Ehe gebrochen, habe niemand getötet. Zahle vielleicht noch meine Kirchensteuer, noch weiß nicht wie lang. Typisches Muster von uns allen. Ganz typisch. Nein, mir kann sowas nicht passieren. So wie den Petrus. Er gesagt hat, Jesus, weißt du, ich bin bereit sogar für dich zum Sterben, mit dir in den Tod zu gehen. Also ich ganz selbstsicher. Und Jesus sagt zu ihm, Simon, Simon, ehe der Hahn kräht, heute, am gleichen Tag, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also, wir müssen aufpassen. Es geht uns alle an, dieser Verrat des Petrus. Gerade in Petrus ist es passiert. Einem der ersten der Jünger, den Gott sogar an die Spitze seiner Jünger gesetzt hat. Und dann sagen wir uns, ja gut, ich bin in einem Gebetskreis. Außerdem bete ich täglich den Rosenkranz oder vielleicht einmal in der Woche. Außerdem gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Na, mir kann sowas überhaupt nicht passieren. Aber dann kommt der Böse, wie gesagt, er klopft an. Mit einer Kleinigkeit, ganz winzigen Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, ich bitte ihn, bis halt Spaß soll doch auch dabei sein im Leben. Der liebe Gott kann ja mal kurz wegschauen, so wie wir es im Don Camillo-Film irgendwo sehen. Und der Camillo irgendwie so einen Racheakt vorhat gegen den bösen Peppone und dann aber leider an diesem Kreuz vorbeigehen muss, wo Jesus auf ihn runterschaut. Und dann der gekreuzigte Jesus ihm sagt, Camillo, was hast du vor? Herr, schau weg, jetzt schau mal kurz nicht her, schau mal kurz in die andere Richtung. Camillo, was machst du? Aufpassen. Camillo hört nicht. Weiß nicht, wie oft Jesus versucht hat, zwei oder dreimal, Camillo, pass auf, na. Camillo war schneller. Er hat es geschafft, ganz schnell an Jesus vorbeizukommen. Und dann eben, weiß nicht, was an dem Film passiert ist, aber irgendwas hat er sich hier ausgeheckt, was nicht in Ordnung war. Und so oft geht es uns doch genauso. Wenn wir an Jesus vorbeigehen und Jesus schaut auf uns, pass auf, die Kleinigkeit. Jesus, das geht dich jetzt nichts an. Hier muss er mal kurz wegschauen. Eben. Hier solche Beispiele. Ein bisschen Esoterik, nur ein bisschen. Schade doch nicht, oder? Kleine Verleumdungen, nur ganz kleine. So beim Kaffeetratsch oder so. Oder in der Bar. Beim Bier trinken, ein bisschen kleine Verleumdungen. Was ist da schon dabei? Oder Internet, ja, ist schon klar, dass da viele schlechte Seiten sind. Ein bisschen Neugierde, ein bisschen sich nur informieren, was es da alles gibt. Ein bisschen. Schade doch nicht, ich bin doch stark, mir kann da gar nichts passieren. Und jetzt kommt bald Silvester, ein bisschen Silvester-Spaß. Man soll es ja nicht immer so ernst nehmen mit allem. Nur ein bisschen Spaß und Silvester darf ich doch wohl haben, oder? Jesus mag da mal ein bisschen wegschauen. Kleine Beispiele, zurück zu diesem ersten Beispiel, Glaubensabfall, Fragezeichen. Kann mir das passieren? Kirchenaustritt. Kann mir das passieren? Na, wirklich nicht. Die vielen, vielen Tausenden, die sich in den letzten Jahren haben ausschreiben lassen, ja gut, haben es auch nicht besser gewusst, aber mir kann sowas nicht passieren. Na, jedem von uns kann das passieren, wenn wir nicht aufpassen auf diese Kleinigkeiten, auf dieses Anklopfen des Bösen. Scheinbar nichts Wichtiges. Und dazu, und das ist ja das Schlimme, kommt der Teufel nicht als dieser kleine Affe mit seinen Hörnern oder als dieser böse Wicht. Nein, nein, der ist einer der intelligentesten Geister, der Erste. Nach Gott war er gewesen mit seiner Intelligenz, mit seiner Schönheit, mit seiner Herrlichkeit. Und obwohl er sie verloren hat, dieses wunderbare Gewand, um uns zu täuschen, zieht er es wieder an. Weiß nicht, bei welchem Heiligen das war, ist er sogar als Jesus erschienen. Oder beim Pater Pio ist er erschienen als der Beichtvater. Oder er kommt dann mit diesem schönen Zettel über die Warnung. Auch hier verkleidet er sich wunderbar, dass viele drauf reinfallen. Das wäre ein eigenes Thema. Also er kann sich wunderbar verstecken. Eben, der Teufel kommt als Engel des Lichts und klopft an. Und wie leicht fallen wir drauf rein. Ich sage nur ein bisschen, zum Beispiel Pendeln, ein bisschen Yoga, ein bisschen Bachböden, ein bisschen Homöopathie, ein bisschen Zen-Meditation, ein bisschen Soft-Esoterik. Mir kann es doch nicht schaden, ich bin so stark im Glauben, habe so viel gebetet, den ganzen Tag, heute war ich in Klein-Mariazell, habe gebetet, ja, am Abend ein bisschen jetzt im Fernsehen die Horoskope anzuschauen oder den Wahrsager mal zuzuschauen, dem Fernsehen, da seine Sprüche daher sagt. Also mir schadet doch überhaupt nichts, kann mir das doch leisten, so denken es vielleicht. Und das Schlimme ist, wie gesagt, das Allerschlimmste, was mir auch an diesen Beispielen, die ich gerade kurz erwähnen möchte, auffällt, ist, es betrifft gerade uns, die wir zu Gebetskreisen gehören, die wir zum Beten gehen, die wir in die Kirche gehen, die wir unser Gebetsprogramm haben, gerade